Radio Vorarlberg Ansichten. Zu Gast bei Uli von Delft.
Willkommen am zweiten Adventssonntag. Heute ist der 6. Dezember. Dieses Klingeln kennen wir seit unserer Kindheit und mit ihm schwingt so ein bisschen Aufregung mit, Erwartung und Vorfreude. Jetzt ist er unterwegs, der heilige Nikolaus. Und was gehört zum Nikolausbesuch? Glänzende Kinderaugen, Geschenke, Gebete und Lieder.
Ist klar.
Der Nikolausbesuch kann heuer nicht in der guten Stube stattfinden, doch das hält uns nicht davon ab, uns auf den heiligen Mann zu freuen. Mandarinen schälen, Nüsse knacken und über den heiligen Bischof von Myra reden. Das wollen wir in dieser Stunde. Meine Gäste sind Theologe Hans-Peter Sutterlütti.
Also ich unterrichte an der Schule am Gymnasium in Eck, Oberstufe ist es, und unterrichte Religion. Und seit 10 Jahren bin ich in der Social Network, also Vertrauenslehrer. Wenn Schüler Sorgen haben, und da kommen sie zu mir und ich bespreche mit ihnen Sachen. Vieles kann man gleich lösen und sonst werden sie weitervermittelt an Fachpersonal außerhalb der Schule.
Und in Dünns treffe ich mich mit Mario Bitschnau.
Ich bin Polizist beim Landeskriminalamt Vorarlberg in Bregenzthal.
Und beide haben etwas mit Nikolaus Brauchtum zu tun. Sie geben praktische und historische Einblicke bei der Nikolaus-Schulung, die von der Jungen Kirche und der Jungschau Vorarlberg organisiert wird. Mario schlüpft selber jedes Jahr in die Rolle des heiligen Bischof. Zum wievielten Mal machst du das hier?
Für das 23. Jahr. Ich habe angefangen mit 17 und bin dort einmal als Knecht Ruprecht mitgegangen, dass man das einmal anschauen kann, wie das ist. Und eigentlich das Jahr drauf, dann so mit 18 bis jetzt, da bin ich 40, bin ich jetzt ja auch als Nikolaus bei uns im Dorf weggegangen.
Mhm. Hast du Kindheitserinnerungen an einen Nikolaus?
Ich habe viel Kindheitserinnerungen an Nikolaus. Sie sind aber nicht nur positive. Der Nikolaus ist früher immer bei der Steiner Klara aus dem Haus gekommen. Zu Dünns dort der Nikolaus der Frauenbund organisieren. Und Klara Steiner ist da verantwortlich gewesen für das. Und aus meinem Kinderzimmer sehe ich genau zu ihrer Haustür. Und dort habe ich immer gesehen, wenn der Nikolaus rauskommt. Und wir haben immer gewusst, wir sind das zweite Haus. Und jetzt mal, wenn wir das Schellele gehört haben, sind wir nervös gewesen. Weil wir genau gewusst haben, oh, jetzt geht's 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann ist er bei uns, der Nikolaus. Und ja, und das sind so Erinnerungen, die ich immer noch habe, wenn ich das Schellele höre. Und auch die Erinnerung, wo ich dann das erste Mal aus der Haustür rausgekommen bin und zu der Kind gegangen bin, wo ich dann gesehen habe, dass jetzt andere Kinder aus dem Fenster schauen und schauen, wie der Nikolaus da aus dem Haus bei der Klara rauskommt. Und das sind schon besondere Erlebnisse, ja, immer noch.
Wie wird man Nikolaus? Wird man da einfach gefragt oder sieht man, ich möchte gern?
Sowohl als auch. Also meine Mama ist auch beim Frauenbund und damals war es einfach so, dass der Nikolaus damals gemacht hat, gesagt hat, ich möchte eigentlich das letzte Jahr machen, ich möchte es abgeben, ich nehme einen Jüngeren, der das dann übernimmt. Dann hat Mama mich gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich schaue mir das einmal an, ich gehe einmal als Knecht Ruprecht mit. Und dann hat es mir gleich gefallen und dann bin ich dabei gewesen.
Mhm. In Dünns läuft der Nikolaus und der Knecht Ruprecht.
Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Der Knecht Ruprecht ist ein Beschützer vom Nikolaus, ist ein Begleiter, dass er nicht allein auf den Weg gehen muss. Er leuchtet dann den Weg und er hilft dem Geschenkleträger. Also das schlechte Image, das der Knecht Ruprecht von früher mitbringt, das haben wir zum Glück geschafft über die Jahre, um das komplett wegbringen. Das ist ja noch so verbunden mit meiner schlechten Erinnerung von damals. Mich hat der Knecht Ruprecht einmal hinterm Tisch vorgezogen und den habe ich mir so vor Nikolaus angeknallt und das Vaterunser aufsägen. Und ich habe es nicht hergebracht. Ich bin so nervös gewesen. Das war ein Wahnsinn damals. Und so Sachen sollten heute nicht mehr vorkommen. Also, dass man den wirklich als Schlechter anstellt, der die Kinder rügt und mit der Rute auf den Tisch klopft und ganz wild dort, das möchte man nicht.
Reden wir über den Bischof von Myra. Der 6. Dezember ist sein Todestag. Hans-Peter Sutterlütti, kennt man den Geburtstag vom Nikolaus?
Ja, also vom Nikolaus, Bischof von Myra, wissen wir historisch nicht sehr viel. Der Todestag ist bekannt, Geburtstag nicht ganz genau, zwischen 2,80 und 3,10. Sterbetag 6. Dezember, vermutlich 3,51. Was historisch noch bekannt ist, ist, er war Bischof, sein Onkel war Bischof, er ist der Nachfolger des Onkels und eigentlich wurde der Bischof Nikolaus nicht von Rom wie heute, sondern vom Volk gewählt. Also das Volk hat ihn zum Bischof ernannt und dann hat der Onkel die Bischofsweihe ihm gegeben. Also ein sehr demokratischer Bischoffindungsprozess damals. Dann eine interessante Sache, die theologisch interessant ist, aber nicht ganz historisch gesichert ist. Der Bischof Nikolaus hat teilgenommen beim Konzil von Nicäa 325 und da ging es um das Thema, ist Jesus göttlich? War er göttlich oder nur ein Supermensch? Und der Arius hat gesagt, Supermensch. Der Athanasius hat gesagt, göttlich. Und es gab Streitigkeiten und da wird berichtet, dass der Nikolaus als Teilnehmer dem Arius eine Ohrfeige verpasst habe. Also wenn das stimmt, wenn das dran ist, dann zeigt das, dass der Nikolaus nicht nur ein frommer, heiliger Mann war, sondern ein Mensch. Mhm. Ein Mensch, der auch Emotionen hatte. Mhm. Und der auch also sehr, sehr menschlich war.
Mhm. Und sich auch für Ungerechtigkeiten aus seiner Sicht eingesetzt hat. Interessant ist auch, dass wir jetzt gerade gehört haben, dass gar nicht so viel bekannt ist. Und trotzdem hat er so eine Bedeutung. Mhm. Bis in die heutige Zeit.
Ja, also das stimmt. Das heißt, der Nikolaus aus psychologischer Sicht, muss man sagen, der Nikolaus hat mit seiner Thematik irgendwo den Nerv des Menschen getroffen, denke ich. Nämlich den Nerv, der bedeutet, es gibt arme Menschen und hier gilt es zu helfen und zu teilen. Und er hat damit diese Menschen auch aufgewertet. Die Menschenwürde aufgezeigt, jeder Mensch hat eine Menschenwürde und ich denke, das ist so irgendwo tief in jedem Menschen drinnen. Und das wird das gewesen sein, was ihn imponiert hat und natürlich auch noch, er war Bischof und war Repräsentant der Kirche, auch machtvoll in diesem Falle und er hat die Macht anders ausgespielt wie andere, nämlich nicht negativ und unterdrückend, sondern er hat die Macht ausgespielt im Dienen. Mhm. Und sicher deshalb auch in die Geschichte eingegangen, weil er aufgefallen ist. Vielleicht muss man sagen, Heilige sind ja immer Menschen, die in ihrer Zeit eine christliche Eigenschaft auffallend gelebt haben. Heißt, es sind, wie schon gehört bei Nicäa, keine perfekten Menschen, den gibt es ja nicht. Sie hatten Fehler und Schwächen und oft große Macken, aber eine Eigenschaft, die haben sie hervorragend gelebt und das Volk hat das dann verehrt und hat das wertgeschätzt. Und dann erst viel später werden diese Menschen vom Vatikan heilig gesprochen. Eigentlich heißt es, sie werden erhoben zu den Ehren der Altäre, heißt es. Dann dürfen sie als Figuren an den Altären stehen. Das kommt immer erst viel später. Zuerst das Volk verehrt sie und schätzt sie. Und das war bei Nikolaus auch so.
Über den Bischof von Myra wissen Kinder einiges. Das ist der mit dem roten Gewand, der Mitra, also der Bischofsmütze auf dem Kopf, den weißen Handschuhen, dem goldenen Stab, dem langen Rauschebart und dem goldenen Buch. Es ist der, der gerne Geschenke verteilt. Historisch weiß man gar nicht so viel vom heiligen Nikolaus und überhaupt. Was sind Heilige?
Da gibt es eine wunderbare Geschichte. Ich denke sogar, dass sie stimmt. Und zwar eine Mutter geht mit einem kleinen Kind in die Kirche. Am Nachmittag, die Sonne scheint und die Sonne scheint durch die Fenster schön in die Kirche rein. Und dann fragt das Kind die Mama, auf das Fenster schauend, Mama, wer ist das da oben? Und dann sagt die Mama, das ist die heilige Elisabeth und das hier, das ist der heilige Josef und das hier ist der heilige Nikolaus. Und dann fragt die Religionslehrerin später im Unterricht, wisst ihr, was Heilige sind? Und dann sagt der Kleine, ich weiß es, Heilige sind Menschen, durch die die Sonne scheint. Also als Theologe muss ich sagen, ich habe bis hier noch keine bessere Definition gefunden für Heilige. Wenn ich davon ausgehe, Sonne ist die Liebe Gottes, die Kirche ist Symbol für die Welt und durch den Menschen, durch diesen Heiligen scheint die Sonne Gottes in die Welt. Ein wunderbares Bild für Heiligendefinition. Und der Nikolaus ist genauso ein Heiliger. Er zeigt, dass Gott alle Menschen liebt, dass er mit uns seine Liebe teilt. Und wir sind dann eingeladen, die Liebe, dieses Teilen aufzunehmen und auch weiterzugeben. Das ist eigentlich theologisch so der Grundgedanke, warum der Nikolaus auch Geschenke bringt, unter Anführungszeichen. Also Gott schenkt uns seine Liebe, wir nehmen sie auf und schenken weiter. Das ist also die Grunddynamik, die theologische Grunddynamik, die dahinter steht. Wunderschön eigentlich.
Interessant für mich jetzt, wenn ich so nachdenke über den Nikolaus, irgendwann hat er von den Familien eine sehr mahnende Rolle überstülpt bekommen. Nämlich er wurde in vielen Familien auch als Erziehungsmittel verwendet. Und der Mario Bitschnau hat schon gesagt, in dieser heutigen Zeit will man das nicht mehr. Wann ist denn das passiert?
Historisch ganz genau kann ich das gar nicht eruieren. Interessant finde ich nur diese Entwicklung, die passiert ist hier. Und zwar eine Verschiebung beim Nikolausbrauchtum. Eigentlich haben die Eltern gespürt, dass der Nikolaus eine gute Erziehungsfigur ist. Und sie haben auch gespürt, der Nikolaus ist aber auch ein guter Verkünder. Das heißt, man wollte diese beiden Faktoren verkünden, der Frohbotschaft einerseits und auch diesen Erziehungsaspekt verbinden. Und da hat man gespürt, das ist nicht sehr gut. Und jetzt hat man die zweite Figur dazugegeben, nämlich den sogenannten Krampus. Der Krampus, eigentlich hochinteressant, symbolisiert das, also Teufel, das Negative, das Böse und der Nikolaus das Gute. Also beide Pole kommen nach Hause, in die Stube. Mhm. Psychologisch gesagt, in jedem von uns steckt beides. Aber hochinteressant war dann, die Oberhand beim Spiel, bei diesem Mysterienspiel, möchte ich sagen, hatte der Nikolaus. Das heißt, der Krampus hatte zu gehorchen. Heißt, wunderbar, die Frohbotschaft, das Gute gewinnt, obwohl es das Böse gibt. Und dann kam es dazu in der Praxis, da könnte der Maler sicher viel sagen, dass die Konzentration der Kinder war so stark auf den Krampus gerichtet, weil er furchtbar aussah, angsterregend, mit Kette, schwarz, also ungewohnt. Und der Nikolaus konnte so gut gebildet sein und das so gut machen, er hatte keine Chance, die Konzentration auf sich zu lenken, die war völlig beim Krampus. Und dann hat meines Wissens, ging das dann auch von der katholischen Jugend aus, dass sie gesagt haben, das ist nicht der Sinn des Nikolausbesuchs, wir müssen das ändern. Und dann hat man den Krampus ersetzt durch den Knecht Ruprecht. Dieser Mann hat nicht mehr die Hölle zu repräsentieren und nicht mehr das Böse. Er ist ein Knecht, er ist ein Träger.
Eine schöne Geschichte über den dunkel gekleideten Mann aus dem Wald erzählt uns jetzt Mario Bitschnau. Er schlüpft selber seit 23 Jahren in die Rolle des heiligen Nikolaus und kennt natürlich auch seinen Begleiter.
Also es ist Anfang Dezember gewesen, der Winter hat schon eine dicke Schneedecke übers Land gelegt und das kleine Haus am Waldrand hat noch viel verlorener und abgeschiedener gewirkt als sonst. Seit vielen Jahren hat in dem Haus ein einsamer Holzfäller gewohnt. Er ist lange nicht mehr im Dorf gewesen, ist nicht so gern durch Dach gegangen. Die Leute haben hinterm Rücken getuschelt über den komischen Waldkauz. Die Kinder haben sich so gern über seinen geflickten Mantel lustig gemacht. Sein Schlitten ist jetzt wieder mal voll gewesen mit Holz und der Holzfäller hat sich auf den Weg ins Dorf gemacht. Die Leute haben aber überhaupt keine Zeit gehabt für ihn. Sie haben sich so vorbereitet auf den Nikolaus, weil an dem Tag der Nikolaus gekommen ist. Die Häuser sind festlich ausgeputzt gewesen und die Kinder haben ihn aber kaum erwarten können. Der Holzfäller hat es komplett vergessen gehabt. Er hat sich Holz verkauft, ist dann traurig wieder heimgegangen und hat sich in seine Hütte geguckt. Bei ihm ist nämlich der Nikolaus schon lange nicht mehr vorbeigekommen. So ist der Holzfäller am Nachmittag wieder in seine Hütte und plötzlich hört er am Waldweg ein leises Glöckchen schellen. Er hat die Tür aufgemacht, schaut raus, der Nikolaus. Sei gegrüßt, Nikolaus, möchtest du bei mir einen heißen Tee trinken? Der Nikolaus hat das Angebot gerne angenommen und sie haben den gemeinsamen Tee getrunken. Der Nikolaus hat sich können aufwärmen am Ofenbank. Es ist dann recht schnell dunkel geworden und der Nikolaus hat müssen wieder auf den Weg. Sei herzlich gedankt, guter Mann, aber ich muss jetzt weiter, damit ich rechtzeitig zu der Kind komme, hat er gesehen. Bald darauf ist der Nikolaus im Schneetrieben wieder verschwunden. Der Holzfäller ist dann auch noch husse, weil er Holz gebraucht hat für einen Ofen. Dann hat er gesehen, dass der ganze Weg von seiner Hütte voll ist mit Nüssen, Lebkuchen, Mandarinen. Hat das der Nikolaus für mich da lassen, hat er sich gedacht. In der Zeit ist aber Nikolaus schon längst auf dem Weg ins Dorf gewesen. Er ist auf dem Schlitten gehockt und hat sich schon auf die strahlenden Kinderaugen gefreut. Im Dorfeingang ist der Nikolaus dann vom Schlitten abgestiegen und hat seine Augen nicht traut. Der große Sack ist leer gewesen. Er hat ein Loch gehabt. Während der Fahrt sind die ganzen feinen Sachen aus dem Sack auf den Weg gerollt. Zum Zurückfahren ist es zu spät gewesen. und der Schnee hat sicher schon alles zugedeckt. Ziemlich verzweifelt ist der Nikolaus auf seinen Schlitter gehockt und hat sich gefragt, ob er hier ohne Geschenkle zu der Kinder muss. Plötzlich hat der Nikolaus am Horizont eine Gestalt gesehen. Erst winzig klein, dann immer größer und deutlicher. Mehr oder sie mag. Es ist ein Mann, der auf seinem Rücken einen riesigen Sack mitgeschleppt hat. Ganz aufgeregt hat der Mann gewirkt. Wo der näher gekommen ist, hat der Nikolaus den Mann kennt. Es war der Holzfäller, bei dem er vorher einen Tee getrunken hat. Er ist auf den Nikolaus zugelaufen und hat alles, was der verloren hat, zusammengelesen und in einen grossen Sack getan. Der Nikolaus hat ihn umarmt und gefragt, wie er ihm danken kann. Und wie hast du eigentlich, hat der Nikolaus noch von ihm wissen wollen. Im Dorf nennt man mich Rupprecht. Auf einen Gehilfen wie die habe ich schon lange gewartet. Rupprecht, möchtest du mitgehen zu der Kind? Möchtest du mein Begleiter sein? Natürlich hat der Rupprecht das wollen. Und die Leute haben nicht schlecht gestaunt, dass der Holzfäller Rupprecht der Begleiter von Nikolaus ist. Der Nikolaus hat ihnen erzählt, was ihm passiert ist und dass der Rupprecht ihm alles zusammengesammelt und gebracht hat. Die Leute haben sich gerade ein bisschen geschämt, dass sie vorher gar nicht freundlich gewesen sind zum Rupprecht. Eine Frau hat ihm sogar einen neuen Mantel geschenkt. Und von dem Tag an weg war der Knecht Rupprecht der treue Gehilfe von Nikolaus, der jedes Jahr am 6. Dezember mit ihm durch einen verschneiten Wald ins Dorf gefahren ist, wo Kinder freudig gewartet haben auf sie.
Wenn wir diese Glocken hören, dann ist der Nikolaus nicht weit und bringt ein Säckchen mit Nüssen und Schokolade, Mandarinen und wahrscheinlich auch Spielsachen, denn die Erwartungshaltung der Kinder und auch die Wünsche haben sich in den letzten Jahren doch ziemlich verändert. Erinnern Sie sich an das Goldene Buch, dieses Allwissende? Wenn der großgewachsene Besucher da drin geblättert hat, dann wurde es aufregend. Theologe Hans-Peter Sutterlüthi, wie ist das denn mit diesem allwissenden Nachschlagewerk? Wie ist es dazu gekommen?
Also das kommt aus der Zeit, wo man dem Nikolaus diese Erziehungsaufgabe übertragen hat, zum Teil heute noch natürlich. Und das vermittelt beim Kind natürlich unbewusst das Bild der Nikolaus, der sieht alles, der hört alles, der schaut das ganze Jahr zu, also Stalker, und dann schreibt das auf und jetzt bekomme ich es präsentiert. Eigentlich ein sehr negatives Bild und ich merke in der Schule, viele Jahre habe ich gemerkt, wenn die Schüler, die Jugendlichen erzählt haben von zu Hause, dann haben sie genau das gebracht, dass die Kinder erschrocken sind, dass der Nikolaus alles weiß. Und die Jugendlichen haben dann gesagt, ja, das ist ja genau wie bei Gott. Das heißt, dieses Bild, Gott sieht alles, Gott hört alles, wird auch ganz stark grundgelegt in dieser Nikolausfigur. Nikolaus ist auch im Himmel anscheinend, oder? Kommt vom Himmel. Also auch Gott sieht alles. Also das heißt, dieses Buch müsste eigentlich nichts anderes sein wie die Bibel. Also der Bischof liest das Evangelium aus der Bibel und das ist das Buch. Und wenn hier etwas vorgelesen wird, was die Eltern gesagt haben, dann soll er das sagen. Er kann ja sagen, mir wurde gesagt, das ist nicht falsch. Ganz offen, die Eltern haben mir gesagt. Beide Varianten sind möglich.
Der Nikolaus ist in dieser Weihnachtszeit der einzig Sichtbare, weil das Christkind weiß man zwar, dass es das gibt, aber man sieht es nicht. Also die Nikolaus-Figur ist schon eine wichtige Figur, dass dieses Brauchtum weiterlebt.
Interessant finde ich auch geschichtlich, der Geschenkebringer war früher der Nikolaus, nicht das Christkind. Und ich habe gelesen, dass diese Veränderung, dass es aufs Christkind gegangen ist, eher weg vom Nikolaus, mehr zum Christkind, heute schenken wir an Weihnachten mehr als am Nikolaus, wir schenken an beiden Tagen, kommt daher von Martin Luther. Und zwar hat Martin Luther im Mittelalter hatte ein Problem mit der Art der katholischen Heiligenverehrung. Da wurden die Heiligen wirklich vergöttlicht. Und Martin Luther hat gesagt, nein, das sind Menschen und waren Menschen. Und wie es die Kirche heute auch sagt, eine katholische Kirche. Aber damals war das ganz extrem. Und deshalb wurde, um das zu reduzieren, diese Verherrlichung des Nikolaus, wurde das Schenken auf Weihnachten gelegt. Also hier haben unsere Vorfahren reagiert auf die Kritik von Martin Luther und haben das Weihnachtsschenken favorisiert. Und Nikolaus ein bisschen in den Hintergrund gedrückt mit dem Schenken, damit er nicht so glorifiziert wird.
In unserer Region ist das so. In vielen anderen Ländern bringt zum Beispiel Santa Claus die Geschenke.
Also Santa Claus, der Name sagt schon, geht zurück auf den heiligen Nikolaus. Aber dieser Santa Claus, diese Tradition kommt aus den angloamerikanischen, richtig? Und der große Unterschied zwischen dem heiligen Nikolaus und Santa Claus ist der, dass der Santa Claus erstens total vermarktet wurde, also Coca-Cola zum Beispiel, und zweitens kommt er am 24.
Eben, genau.
Also Santa Claus wird hier mit dem Christkind gekoppelt und es geht natürlich ganz klar um Kommerz, um Wirtschaftlichkeit und das Ankurbeln des Kaufens. Also er ist ein Geschäftsmann, dieser Santa Claus. Ja. Er kommt auch durch den Schornstein.
Richtig. Genau, das ist anders. Und die ganzen Disney-Filme, die drehen sich ja um einen Weihnachtsmann.
Ja, mit den Kindern finde ich auch sehr interessant. Bei der Frage mit Wahrheit und Nicht-Wahrheit. Wir müssen wissen, für die kleinen Kinder, die noch an den Nikolaus glauben, ist es ein mystisches Spiel, wirklich ein Heiligenspiel. Und die fantasieren sich hinein in dieses mystische Spiel. Und zwar ist das in der Entwicklungsphase, in der magischen Phase. Also die können sich gut hineinversetzen. Und die Psychologie sagt, ein kleines Kind hat überhaupt kein Problem, wenn zum Beispiel der Nikolaus dasteht und diesen Heiligen spielt und das Kind ist in der Fantasie und das kann dann durchaus switchen, wenn es zum Beispiel merkt, das ist ja mein Nachbar zum Beispiel, der switcht, aber sofort wieder switcht er zurück. Das heißt also, man muss keine Angst haben, dass er mich kennt, eigentlich nicht bei kleinen Kindern, bei Jugendlichen schon natürlich. Die Jugendlichen, die haben eine Freude und sagen, das ist ja bloß der.
Genau.
Aber bei kleinen Kindern, und hauptsächlich geht es ja um die, beim Nikolausbesuch, da darf es durchaus ein mystisches Heiligenspiel sein. Und ganz wichtig jetzt, der Nikolaus sollte nicht lügen. Heißt, er darf sehr wohl, um diese Mystik zu fördern, darf er sehr wohl, ich sage so, nicht die ganze Wahrheit sagen. Also zum Beispiel, ich komme von weit her. Das ist Interpretationssache. Was er nicht sagen darf, ich komme vom Himmel. Das ist nicht wahr. Oder ich habe alles gesehen. Er kann sagen, mir wurde gesagt. Das ist die halbe Wahrheit. Die ganze, die Eltern haben mir es gesagt. Also man darf die Fantasie schon noch walten lassen. Im Prinzip heißt, wenn der Jugendliche später sagt, man hat mich angelogen, dann kann ich ihm sagen, eigentlich nicht. Er hat doch nur gesagt, er kommt von weit her. Mhm. Und das ist dann ganz interessant, dieses Aha. Der Kind auch, der sagt, ja stimmt, er hat nicht gelogen, nicht die ganze Wahrheit gesagt. Das ist ein wichtiger Punkt. Also dieses Mystische, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist wirklich ein wunderschönes Heiligenspiel im Gedenken an den heiligen Nikolaus. Nicht er ist da, nicht ich bin der heilige Nikolaus, sondern wir spielen der heilige Nikolaus im Gedenken an ihn. Und das Kind darf in dieser Welt sein und man muss keine Angst haben, dass hier etwas entzaubert wird. Das Kind bleibt drinnen in der Welt.
Erinnern Sie sich an die Besuche des heiligen Nikolaus? Wir fiebern mit unseren Kindern ja mit, wenn sie Gedichte aufsagen, Nikolauslieder vorsingen und so manches entzückende Hoppala erzählt man sich noch Jahre danach. Wasch noch damals, wo ich nüm wieder gewusst han. Doch auch einem Nikolaus passiert manchmal etwas, Mario.
Man ist ja einfach Mensch, oder? Und dann passieren halt einfach ab und zu mal Sachen und die passieren auch beim Nikolaus. Es ist zum Beispiel, der Nikolaus hat ja unter dem Vesperenmantel eine Albe, so eine ganz lange Wiese. Und ich bin einmal vor meinem Haus über die Steige raufgelaufen und haben sie vergessen, vorne einen Lupfer. Jetzt bin ich vorne mit dem Schuh drauf gestanden, bin raufgelaufen, dann hat es einen Schranz gemacht und ich habe vom Knäuel abwärts nichts mehr dazu gehabt. Und dann, was tun wir jetzt? So können wir nicht ins Haus, oder? Da sieht man meine Jeans, meine Schuhe, das ist alles offen. Wir haben daheim noch eine, wir haben eine zweite auf Reserve, schnell heim, noch einmal umziehen und dann haben wir weitergemacht beim Haus. Ja.
Und der Schreck.
Ja, das war ein Schreck. Ja. Und dann, au, jetzt ist mir das auch noch passiert. Und ja, dreckig ist sie natürlich auch gewesen, denn, wenn ich aufgestanden bin und denke, nein, wir können jetzt nicht einfach mit irgendwas festmachen, ich muss mich einfach umziehen. Ja.
Jetzt weißt du, wie es mancher Frau geht, wo selten ein Abendkleid anhat und Steiger auf muss.
Ja, ja.
Kann so nämlich unter Umständen. Ja. Oh, so etwas passiert.
Nachher ist das Kleid dann halt noch knielang, das geht ja dann auch noch.
Wenn man schöne Füße hat.
Ja, und dann gibt es so Sachen wie, ich bin Brillenträger und ich habe jetzt vor 2 Jahren angefangen, 2 Tage vor dem Nikolaus meine Brille zum Abtun, dass ich mich daran gewöhne, ohne Brille zum Lesen und zum Schauen, weil sie dann immer anläuft.
Ah, ja,
du gehst ich in das Haus und du hast sofort Brille beschlagen und sie ist nicht. Ja, und das ist dann lästig. Oder dass die Leute einfach ganz brutal heizen. Sie machen am Nikolaus eine Freude und tun ein Schüttchen nachlegen. Und während ich das da mache mit dem Nikolaus und um mich lasse zum Knecht Ruprecht, dann sehe ich, dass dem schon die Pfarrbacher rinnt, verlutter, dass es warm ist.
Und wenn viele Leute immer sind.
Ja, viele Leute beieinander. Und
das ist hier, finde ich, der bisschen Vorteil,
weil es... Ja, hier sind wir nur draußen.
Genau.
Ja. Das sind schon so Sachen, wo man dann danach noch drüber schmunzelt.
Keine Besuche in der guten Stube gibt es heuer, sondern nur durch das Dorf gehen oder durch die Stadt gehen und mit den Kindern reden, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Nikolaus Geschichten kennt er natürlich viele.
Der Nikolaus hat als Kind in einem Schloss gewohnt, wo er alles gehabt hat. Und Mama und Papa sind aber leider früh gestorben. Er ist traurig gewesen, natürlich, und ist dann nur noch in seinem Zimmer geblieben. Er hat nicht mehr spielen wollen. Nichts mehr gegessen. Das ganze Schloss war eigentlich in Sorge um den Nikolaus. Der Stallmeister, der Koch, alle auf dem Schloss haben sich um ihn gekümmert, aber der Nikolaus hat eigentlich auch nichts mehr Freude gehabt. An einem Abend hat er aus dem Fenster geschaut und Kinder gesehen beim Spielen. Kinder, die eigentlich nichts gehabt haben, außer ein paar Schneeflocken, mit denen sie draußen gespielt haben. Und es sind Kinder gewesen, die nicht wirklich etwas gehabt haben. Das hat er gesagt, die haben ein altes Häse gehabt. Aber trotzdem so erfreut, miteinander zum Spielen. Dann ist der Nikolaus durchs ganze Dorf gerannt, hat einen Sack geschnappt und hat alles eingepackt, was er gedacht hat, da können ich jetzt seine Kinder früh machen. Dann hat er Spielsachen getan, hat Mandrine getan, Lebkuchen, Nüsse, andere tolle Sachen. Dann hat er den Sack genommen und hat den der Kinder gebracht. Die Kinder haben sich gefreut und sind um den Nikolaus umgetanzt und haben gesungen. Und seit dem Tag ist dem Nikolaus wieder besser gegangen. Er hat gesagt, was für eine Freude es macht, wenn man miteinander teilen kann. Wenn man jemand anderem etwas abgibt. Und genau das hat der Nikolaus dann immer gemacht. Auch später als großer Mann, als Bischof von Myra, hat er den Leuten einfach immer geholfen.
Eine der vielen Nikolausgeschichten, die es gibt und jede auf ihre Weise schön. Die Geschichten oder Legenden, was ist von ihnen zu halten, Hans-Peter?
Es gibt ziemlich einige Nikolaus-Legenden, auch zum Teil sehr bekannte. Legenden, das muss man wissen, sind natürlich Geschichten, erfundene Geschichten mit einem wahren Kern. Oft ist der Kern auch ein sehr theologisch-psychologischer Kern. Vielleicht ein Beispiel. Die Geschichte ist auch sehr bekannt mit dem Kornschiff, das auf dem Weg ist nach Konstantinopel. Der Kaiser hat ein Kornschiff bestellt und das Schiff legt dann in Myra an und der Bischof Nikolaus lebt damals in Hungersnot. Also die Menschen in Myra haben Hungersnot, sagt die Legende. Und jetzt geht laut Legende der Nikolaus zu der Schiffsbesatzung und sagt, könnt ihr uns nicht helfen, uns retten vor dem Verhungern. Könnt ihr uns bitte etwas Weizen geben? Und die Schiffsleute sagen, geht nicht, das gehört nicht uns, das gehört nach Konstantinopel. Und dann sagt der Bischof, bitte gebt, was ihr für die Hungernden tut, wird dir nicht zum Schaden gereichen. Also noch einmal, er sagt nicht, es wird kein Korn fehlen. Viele Geschichten erzählen es so. Eigentlich ist dann die Pointe weg. Sondern es wird dir nicht zum Schaden gereichen. Und dann geht die Geschichte weiter, sie laden Korn ab, fahren dann weiter und in Konstantinopel angekommen wird gewogen. Und jetzt der zweite feine Punkt in der Legende, da heißt es, am Zielhafen wurde genau gewogen und es fehlte nicht ein einziges Lot. Es heißt eigentlich nicht kein Korn. Wenn man sagt kein Korn, dann mache ich den Bischof zum Wundermann, zum Hokuspokusmann. Das war er aber nicht. Er war ein Teilenmann. Und die Legende sagt genau das. Nämlich die Legende sagt, gib nur, was du für die Hungernden tust, wird dir nicht zum Schaden gereichen. Und es fehlte kein einziges Lot. Wunderbar formuliert heißt, unterm Strich, das Lot war ja der Strich am Bug, wo man das Gewicht wog. Unterm Strich hat ihnen nichts gefehlt. Mein Zusatz, auch wenn 1000 Tonnen gefehlt haben, oder 100 Tonnen, oder 10 Tonnen, unterm Strich konnten sie trotzdem leben. Eine wunderschöne Legende, die besagt, Teilen macht unterm Strich nicht ärmer. Materiell schon, aber gewichtsmäßig bekomme ich für das verschenkte Getreide etwas zurück, nämlich etwas, was sehr viel wiegt, nämlich genau mindestens so viel wie das Getreide, das ich geschenkt habe, nämlich das Gefühl, ich habe Menschenleben gerettet. Deshalb diese Legende, mir gefällt sie wirklich sehr, sehr schön, sehr gut, weil sie sehr schön zeigt, Legenden erzählen brillant, mit Feinheiten. Und als Theologe sage ich natürlich hier, ganz verwandt zur Bibel, biblische Erzählungen, genau dasselbe. Da gibt es Begriffe, wenn ein Wort übersehen wird, dann ist die Pointe weg. Und hier auch, wenn das mit dem Lot übersehen wird, oder der Satz, es wird dir nicht zum Schaden gerechnet, dann ist die Pointe weg, dann wird der Nikolaus zum Hokuspokusmann.
Mein ganz persönlicher Ansichtenblock als Dankeschön am Schluss der Sendung. Lieber Hans-Peter Sutterlüthi, lieber Mario Bitschnau, ich mochte ihn ja immer schon, diesen heiligen Mann mit der Bischofsmütze. Und durch eure Erzählungen ist er mir und überhaupt das Nikolausfest noch ein bisschen näher ans Herz gerückt. So wie du es sagst, Mario, ein Fest der Familie, gerade jetzt.
Momentan ist es ja so, dass man so familiärer Gemeinsamkeit aufgerufen war, sind so gern, oder? Durch die ganzen Maßnahmen blieben daheim und lagen nur dem Familienverband. Und da ist es schon wichtig, dass man das Beste daraus macht und dass man genau so Sachen wie jetzt beim Nikolaus, dass man das bewusst lebt miteinander. Einmal raus aus dem normalen Alltag, der momentan aus Homeschooling besteht und dass man auf Kinder schaut und das macht und einmal einkaufen geht und daheim ist halt, dass man genau sowas zum Anlass nimmt, dass einem wieder bewusst ist, dass es uns doch gut geht miteinander, dass es schön ist, dass wir einander haben, dass wir zusammen sein dürfen und dass wir miteinander das Fest vom heiligen Nikolaus feiern dürfen, so auf die Einstimmung zum Christkind lernen. Einfach zusammenhalten und zusammenheben und uns an so einer Sache überfreuen.
Und die Botschaft, die wir uns wieder in Erinnerung rufen dürfen, der heilige Nikolaus gibt, ohne etwas zu verlangen. Nicht von oben herab oder von gönnerhaft zu bedürftig, sondern weil Verschenken eine Kraft freisetzt. Nicht nur bei dem, der bekommt, sondern auch bei dem, der gibt.
Wenn ich davon ausgehe, dass das Hauptthema des Nikolaus ist, du bist beschenkt und schenke weiter, teile mit Menschen, denen es nicht so gut geht, dann würde ich sagen, der Auftrag des Nikolaus für jeden Tag, für mich und für alle vielleicht, überlege, auch wenn es dir vielleicht nicht gut geht, auch wenn du krank bist, auch wenn du Sorgen hast, auch wenn du Schulden hast, auch wenn du keine Arbeit hast jetzt in Corona-Zeiten, überlege trotzdem, was in deinem Leben ist dir geschenkt? Was ist dir zugefallen? Was hast du nicht selber gemacht? Und ich denke, da fallen einem dann viele Sachen ein. Sachen, die normal selbstverständlich sind und genommen werden für selbstverständlich. Und der Nikolaus, denke ich, würde sagen, schau nach, auch dir sind viele Sachen geschenkt. Nimm sie an, öffne dein Herz für diese Geschenke, sei dir bewusst. Und dann wirst du innerlich spüren, dass du auch ein Bedürfnis bekommst, andere zu beschenken. Das ist die Grundbotschaft, denke ich, für uns heute vom Nikolaus.
So danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Passen Sie gut auf sich auf. Denken Sie etwas Schönes und über allem einen guten Stern. Alles Liebe, Uli von Delft.